Meine Damen und Herren, ich darf mich noch einmal recht herzlich für die Einladung bedanken bei den Organisatoren. Und mein Thema ist Infektionen und Vorgeschichte, strukturiert Fragen. Ich möchte Ihnen eingangs dazu einen Fall präsentieren. Und zwar, ein Patient wurde uns von einem peripheren Krankenhaus überstellt. Ursprünglich ist dieser Patient an die psychiatrische Abteilung eingeliefert worden. Der Patient litt unter massiven Angststörungen und an dieser Abteilung entwickelt der Patient eine Pneumonie und wird dann in weiterer Folge an die interne Abteilung des gleichen Hauses überstellt. Und im Thoraxröntgen zeigt sich ein pneumonisches Infiltrat. Im Harn wird das Pneumokokkenantigen positiv. Gleichzeitig oder in den nächsten Tagen entwickelt der Patient eine Hämatemesis, er wird gastroskopiert, es stellt sich eine erosive Gastritis heraus. Aber der Zustand des Patienten verschlechtert sich weiter und der Patient muss, er ist am 1. Jänner aufgenommen worden an der internen Abteilung und muss am 5. Jänner an die Intensivstation überstellt werden und muss nicht invasiv beatmet werden. Im CT zeigt sich eine Ruppert-Pneumonie und zusammen mit dem Pneumokokken-Antigen lag es auf der Hand anzunehmen, es ist eine Pneumokokken-Pneumonie und der Patient wurde entsprechend behandelt und an der Intensivstation betreut. Aber die Verschlechterung ging weiter. In den nächsten Tagen kam es zu einer massiven Verschlechterung. Die nicht-invasive Beatmung reichte nicht mehr aus. Und am 9. Jänner musste der Patient intubiert werden. Es wurde ein Thorax-CT angefertigt. Und man sieht hier schon die Zeichen oder die Anzeichen eines massiven ARDs mit bilateralen massiven pulmonalen Infiltraten. Und es wurde Kontakt aufgenommen mit unserer Station, den Patienten zu übernehmen. Das geschah dann am nächsten Tag. Gleichzeitig in diesem CT zeigte sich ein Infarkt im Bereich der Nieren, also im Bereich der Niere. Und im Bereich der Milz konnte ebenfalls ein Infarkt nachgewiesen werden. Und bei uns kam der Patient dann am nächsten Tag an. Er war sediert mit einem Dormicum-Dipitolor-Perfusor. Das widerspricht sich ein bisschen, tief sediert bei Ankunft, Pressen und Husten, aber das ist ein Screenshot aus dem Aufnahmedekurs. Er hatte ein bisschen Vasopressoren laufen. Kurz vor Abfahrt oder kurz vor Abflug wurde noch eine Echokardiographie durchgeführt. Und in dieser Echokardiographie zeigte sich ein etwas eingeschränkter linker Ventrikel. Der rechte Ventrikel war etwas dilatiert, die Klappen waren dicht, der Tricuspidalinsuffizienz hat man gesehen, aber eigentlich nichts Besonderes. Das C-reaktive Protein, das ursprünglich auf 35 angestiegen war, war rückläufig auf 17. Die antibiotische Therapie war oder wurde durchgeführt mit Imipenem und mit Metronidazol. Warum gerade diese Kombination ausgewählt wurde, muss ich leider Ihnen jetzt vorenthalten, das weiß ich nicht. Aber der Patient kam an unserer Station an und auch wir stellten die Verdachtsdiagnose ARDS bei Pneumokokkenpneumonie. Gleichzeitig haben wir versucht, einige Differentialdiagnosen zu stellen, denn so ganz sicher war es ja doch nicht. Möglicherweise würden oder spielten auch atypische Erreger eine Rolle. Aufgrund der Infarkte und der peripheren könnten periphere Embolisierungen aufgetreten sein. Es könnte eine Endokarditis vorliegen. Allerdings war das Echo kurz vor Abflug noch negativ. Und auch eine rheumatologische Erkrankung könnte einmal dahinter stecken. Das wurde von uns in Betracht gezogen und wir therapierten den Patienten mit Ceftriaxon und mit Clarithromycin. Außerdem wurde er bei uns kinetisch therapiert und es wurde eine lungenprotektive Beatmung eingeleitet. Wir unternahmen verschiedene diagnostische Dinge. Es wurden Blutkulturen abgenommen, mehrfach. Natürlich war der Patient antibiotisch vortherapiert. Es wurde eine PAL durchgeführt. Es wurde Serologie abgenommen, speziell im Hinblick auf atypische Erreger. Die Endokarditis-Blutkulturen wurden repetitiv abgenommen. Ein TEE wurde nicht mehr durchgeführt, nachdem am Vortag das TEE im externen Krankenhaus den vorher beschriebenen Befund ergeben hatte. Und letztendlich wurden serologisch die Antikörper ANA, ANKAS und so weiter abgenommen, um auch die rheumatologische Genese auszuschließen. Im Laufe der nächsten Tage trudelten dann die Befunde ein und letztendlich, das ist nur ein Auszug von dem, war alles negativ. Es kam nichts heraus. Der Zustand des Patienten verschlechterte sich allerdings auch bei uns. Unter dieser vorhin beschriebenen Therapie schauen Sie nur auf diese gelbe Linie, der Horowitz-Index wird immer schlechter im Verlauf der nächsten Tage. Und wenn Sie sich die Beatmungsparameter anschauen, mit dem Spitzendruck sind wir schon im 30er-Bereich. Es war eine massiv invasive Beatmung und der Zustand des Patienten wurde schlechter, trotz unserer Therapie. Vom infektiologischen Standpunkt her kam es noch einmal zu einem Anstieg des CRBs auf 35. Und dann sanken aber im weiteren Verlauf, die rote Linie ist das PCT, sank alles ab. Und von dem infektiologischen Verlauf deutete eigentlich alles auf eine Besserung des Patienten hin. Der klinische Zustand widersprach dem allerdings. Sie sehen immer wieder Fieberzacken hier, diese orange Linie. Der Patient war schließlich 7 Tage bei uns. Wir führten ein erneutes Thorax-CT durch und hier sieht man schon letztendlich keinerlei Anzeichen einer Besserung des ARDS. Besteht weiterhin massive bilaterale pulmonale Infiltrationen. Wir führten dann noch einmal eine Echokardiographie durch und jetzt waren Vegetationen an der Mitralklappe zu sehen. Allerdings ohne gröbere Klappendysfunktion. Der linke Ventrikel war dilatiert. Mittelgradig eingeschränkt von der Pumpfunktion her, rechter Ventrikel war im Grunde genommen nicht schlecht und die tricuspidale Insuffizienz, die schon vorbeschrieben war, die bestand auch weiterhin. Alle Befunde, die jetzt im weiteren Verlauf eintrafen, waren negativ. Das sind nur Auszüge von den Befunden. Somit hatten wir außer einem positiven Pneumokokkenantigen kein wirklich verwertbares infektiologisches Ergebnis. Auch ein Hinweis auf eine rheumatoide Erkrankung war negativ, ANAs, ANKAs und so weiter waren nicht negativ. Wir waren jetzt einigermaßen ratlos. Wir haben uns einen Infektiologen zu Rate gezogen. Und der Infektiologe, in Anbetracht dessen, dass der Patient aus der Türkei stammt und hat er uns geraten, wir sollten doch noch einmal eine Anamnese erheben, ob der möglicherweise in der letzten Zeit doch Türkei-Aufenthalte hatte, beziehungsweise ob er berufliche irgendwelche Expositionen aufweist. Und er hat gesagt, im Falle eines Auslandsaufenthaltes, speziell Türkei, sollten wir uns noch einmal anschauen, die Serologien von Brucellen, Bartonellen und Coxiellen. Das haben wir gemacht, wir haben das abgenommen, wir haben das eingeschickt. Und tatsächlich, der Patient war 6 Wochen vorher in der Türkei, in Anatolien. Hier sehen Sie den weiteren Verlauf. Der Patient wurde dramatisch schlechter und am 18.01., am 10.01. ist er aufgenommen worden, also am 8. Tag an unserer Intensivstation, war der Patient schließlich so schlecht, dass er an die ECMO genommen werden musste. Das CO2 stieg auf über 140 an. Der Patient war von nun an der ECMO-Therapie. Und siehe da, eine Woche später oder am 24., 6 Tage später, bekamen wir diesen Befund. Wir haben dann Rücksprache gehalten mit dem Infektiologen und der Infektiologe meinte, das ist schon sehr, sehr spezifisch auf eine akute Brucelleninfektion. Und wir therapierten den Patienten ab dem 24.01. mit Doxycyclin in Kombination mit Rifampicin. Allerdings war das sehr spät. 14 Tage nach Aufnahme in unserer Station sind wir dann letztendlich draufgekommen, dass zumindest die Brucellose wahrscheinlich mit eine Rolle gespielt hat bei diesem Krankheitsbild oder bei diesem Patienten. Der Patient verschlechterte sich in den nächsten Tagen weiter. Die Lunge hepatisierte, konsolidierte sich völlig. Die Compliance war unter 10, praktisch nicht mehr messbar. Es wurde dann letztendlich am 30. Jänner ein Konzil einberufen, weil die Situation praktisch aussichtslos war. Eine Herz-Lungen-Transplantation kam ebenfalls nicht in Frage, weil die Gefahr einer Brucellose-Infektion, eines Aufflammens gegeben war. Wir haben auch den Professor Seitelberger dazu geholt. Und letztendlich wurde beschlossen, die ECMO-Therapie aufgrund der Hoffnungslosigkeit der Lage schließlich einzustellen, und der Patient verstarb am 31.01.2013. Was lernen wir nun aus diesem Fall? Etwas ganz Banales: Tiere können krank machen. Aber wir haben etwas reflektiert und haben uns überlegt, was hätten wir in diesem Fall besser machen können? Hätten wir unter Umständen schneller zu einer richtigen Diagnose kommen können? Und hier sehen wir so ein bisschen den idealen Weg, wie man zu einer richtigen oder korrekten Diagnose kommt. Immer wenn ein Patient mit einem unklaren Zustandsbild kommt, sollte man zumindest eine Hypothese haben. Nie sollte man wirklich ins Blaue therapieren. Und man sollte sich Differentialdiagnosen überlegen. Und letztendlich im weiteren Krankheitsverlauf muss man natürlich laufend diese Hypothesen überprüfen und die Situation laufend neu evaluieren. Was heißt es jetzt nun für unseren Patienten? Also die Hypothese haben wir eigentlich gehabt, das war das ARDS mit Pneumokokkenpneumonie. Man hat in diesem initialen CT die Lopea-Pneumonie gesehen. Das hätte ganz gut gepasst. Wir haben auch Differentialdiagnosen gestellt. Auch das war im Wesentlichen, denke ich, korrekt. Aber wir haben die Hypothese eigentlich nicht mehr überprüft. Wir haben uns auf dieses Pneumokokkenantigen und auf diesen CT-Befund verlassen. Wir haben den Patienten weiter therapiert. Und letztendlich, denke ich, hätte man möglicherweise durch eine korrekte Anamnese etwas früher draufkommen können. Sie sehen hier die drei Säulen der Diagnostik, und eine wesentliche Säule ist nun einmal die Anamnese. Und ich lese gelegentlich dieses Journal, und da stehen immer Fallberichte drinnen. Und wenn man diese Fallberichte aufmerksam liest, dann wird man draufkommen, dass hier sensationelle Anamnesen beschrieben werden, die wirklich strukturiert und nach einem Schema durchgeführt werden. Hier ist so ein Beispiel, der Patient, History of Intermittent Hemoptysis und so weiter. Da ist eine ganze Geschichte verpackt, und letztendlich haben die ein Protokoll, anhand dessen sie wirklich strukturiert die Anamnese abfragen. Keinen Sinn macht es, unstrukturiert zu fragen und punktuell einige anamnestische Punkte zu erheben, sondern es ist wirklich wichtig, dass man nach einem Schema und nach einem Protokoll vorgeht. Am Beispiel einer Sepsis könnte das zum Beispiel so ausschauen: aktuelle Beschwerden, Vorerkrankungen und dann eben Systemanamnesen. Auslandsreisen, Lebensstil, Abusus von irgendwelchen Substanzen oder Drogen, das häusliche Umfeld, Tierkontakte sollten eingeschlossen sein und so weiter und so weiter. Nur dann wird man möglicherweise auch auf etwas kommen, was Sinn macht. Die Entfernungen schrumpfen, Tropenreisen sind heute gang und gäbe. Und hier sehen Sie, woran man im Wesentlichen bei einer solchen Anamnese denken sollte. Und in unserem Fall war das eben die Brucellose, eine Zoonose, die im Wesentlichen durch Ziegen oder Schafe bzw. deren Produkte über die Milch übertragen wird. Natürlich soll man den Lebensstil erheben, Alkohol, Drogenkonsum, das häusliche Umfeld, Zimmerbrunnen können einmal eine Rolle spielen, Kindergarten, Pneumokokken, Meningokokkeninfektionen und hier speziell Wohnheime oder Pflegeheime. Hier musste man an besonders resistente Erreger denken, wie MRSA-Träger. Tierkontakte, wie wir gesehen haben, nicht unwesentlich, auch wenn es selten ist, dass hier was übertragen wird. Berufliche Expositionen und dann noch einige weitere Dinge wie Prothesen, Wunden. Und das wird oder das sollte immer strukturiert erhoben werden. Und diesen Fall haben wir dann zum Anlass genommen, einen Button einzufügen mit strukturierter Anamnese. In allen unklaren Fällen klicken wir nun diesen Button an und es öffnet sich ein Protokoll, anhand dessen wir die Anamnese jetzt erheben. Und die Patienten werden oder die Angehörigen, wenn der Patient selbst es nicht beantworten kann, wird nun strukturiert durchgefragt und es wird erhoben, eine strukturierte Anamnese erhoben. Und in manchen Fällen kommen wir wirklich dadurch auch weiter und in manchen Fällen ist die Anamnese durchaus zielführend. Und das wollte ich Ihnen mit diesem Vortrag mitgeben. Wenn wir bei diesem Fall möglicherweise eine strukturierte Anamnese früher erhoben hätten, wären wir vielleicht etwas früher auf die Diagnose gekommen. Ob dem Patienten das wirklich noch geholfen hätte, steht natürlich im Raum. Ich bin mir sicher, der Patient ist dann letztendlich verstorben und auf massiven Druck der Angehörigen wurde er nicht obduziert. Ich persönlich bin sicherlich der Meinung, primär war natürlich eine bakterielle Infektion ausschlaggebend, superponiert auf eine chronische Bruzelleninfektion und letztendlich hat dann diese Kombination bei diesem Patienten zu dem fatalen Ausgang geführt. Und damit darf ich mich recht herzlich bedanken.